Klinische Psychologie und Psychotherapie für Bachelor. Band 1. Grundlagen und Störungswissen. Herausgegeben von Matthias Berking und Winfried Rief. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 6.3 Binge-Eating-Störung von Anja Hilbert. Teilabschnitt 6.3.1 Beschreibung des Störungsbildes. Definition: Die Binge-Eating-Störung in Klammern BES zeichnet sich hauptsächlich durch wiederkehrende Essanfälle aus, in deren Rahmen die Betroffenen eindeutig größere Nahrungsmengen als andere unter vergleichbaren Umständen essen und dabei einen Kontrollverlust über ihr Essverhalten erleben. Definition Ende. Im Unterschied zur Bulimia nervosa in Klammern siehe Kapitel 6.2 folgen auf die Essanfälle bei der BES jedoch nicht regelmäßig unangemessene kompensatorische Maßnahmen, um einer Gewichtszunahme gegenzusteuern, wie selbst herbeigeführtes Erbrechen oder Missbrauch von Laxantien in Klammern Abführmitteln oder Diuretika, in Klammern Entwässerungsmitteln. Auch ein gezügeltes Essverhalten mit der Absicht, Figur oder Gewicht zu kontrollieren, ist weniger stark ausgeprägt. Die Essanfälle bei der BES treten vielmehr vor dem Hintergrund chaotischer Essgewohnheiten und einer allgemeinen Tendenz zum Überessen auf. Die BES geht häufig mit Übergewicht und Adipositas, in Klammern Fettleibigkeit, einher, kann aber auch bei normalgewichtigen Personen auftreten. Wie Personen mit Bulimia nervosa leiden Personen mit BES unabhängig vom Körpergewicht unter einem negativen Körperbild, beispielsweise starken Figuren Gewichtssorgen. Die erhöhte spezifische Essstörungspsychopathologie äußert sich darüber hinaus häufig in Sorgen um das Essen, Angst vor Kontrollverlust oder Schuldgefühlen nach dem Essen. Die BES ist zudem mit einer erhöhten allgemeinen Psychopathologie, in Klammern zum Beispiel Depressivität, Ängstlichkeit, psychischen Komorbidität, in Klammern affektive Störungen, Angststörungen, Störungen durch psychotrope Substanzen, und erhöhten Raten an Persönlichkeitsstörungen verbunden, in Klammern vor allem emotional instabile Persönlichkeitsstörung, anankastisch, in Klammern zwanghafte Persönlichkeitsstörung, ängstliche, in Klammern vermeidende Persönlichkeitsstörung. Die BES bringt erhebliche Beeinträchtigungen in der psychosozialen Anpassung und Lebensqualität mit sich. Die Lebensqualität wird nicht nur durch die Symptomatik der BES, sondern auch durch gewichtsbezogene Stigmatisierung und soziale Diskriminierung beeinträchtigt, denen übergewichtige und adipöse Menschen in einer Vielzahl von Lebensbereichen ausgesetzt sind. Darüber hinaus ist durch eine komorbide Adipositas das Risiko für medizinische Komplikationen wie Diabetes mellitus Typ 2, koronare Herzkrankheit oder Bluthochdruck erhöht. Teilabschnitt 6.3.2 Diagnostische Kriterien. Die BES wurde 1994 erstmals als Forschungsdiagnose in das DSM römisch 4 aufgenommen. Gemäß ICD-10 und DSM römisch 4 TR ist sie als nicht näher bezeichnete Essstörung zu klassifizieren. In Klammern siehe Tabelle 6.4 im gedruckten Buch. Eine Adipositas wird nach den Leitlinien der Deutschen Adipositas-Gesellschaft in Klammern 2007 anhand des Body Mass oder Körpermassenindex klassifiziert, in Klammern BMI in Kilogramm pro Quadratmeter. Ab einem BMI von größer gleich 30 Kilogramm pro Quadratmeter ist eine Adipositas Grad 1 zu diagnostizieren. Das Risiko für medizinische Komorbidität und Mortalität steigt mit dem Grad der Adipositas, in Klammern Grad 2, BMI 35,0 bis 39,9 Kilogramm pro Quadratmeter, Grad 3, BMI größer gleich 40 Kilogramm pro Quadratmeter. Teilabschnitt 6.3.3 Diagnostik. Die BES ist in der Differentialdiagnostik von den Essstörungen Anorexia und Bulimia nervosa, von weiteren psychischen Störungen, in deren Rahmen Essanfälle oder vermehrtes Essen auftreten können, in Klammern zum Beispiel affektive Störungen, Anpassungsstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörung und von appetitverändernden medizinischen Störungen abzugrenzen, in Klammern zum Beispiel kleine Levine-Syndrom. Des Weiteren ist die BES von der körperdysmorphen Störung abzugrenzen, bei der sich die körperbezogenen Sorgen auf spezifische Aspekte des eigenen körperlichen Erscheinungsbildes, nicht aber ausschließlich auf Figurengewicht beziehen. In der Diagnostik der BES werden über die Exploration mit dem Patienten die Essstörungs- und allgemeine Psychopathologie erhoben und klassifiziert. Zur standardisierten Erfassung der Essstörungssymptomatik liegen strukturierte Essstörungsinterviews wie das Eating Disorder Examination in Klammern EDE sowie Selbstbeurteilungsfragebögen vor, in Klammern zum Beispiel Eating Disorder Examination Questionnaire EDEQ, in Klammern siehe Kapitel 6.1.3 und 6.2.3. Weiterhin sollte der Patient angeleitet werden, in Ernährungsprotokollen die Art und Menge verzehrter Nahrungsmittel und Getränke, Uhrzeit, Kontext, Stimmung, Kontrollverlust sowie Essanfälle und gegebenenfalls kompensatorisches Verhalten zu dokumentieren. Der BMI sollte zur Einschätzung des medizinischen Risikos über eine Gewichts- und Größenmessung bestimmt werden. In Klammern siehe Kapitel 6.2.3. Teilabschnitt 6.3.4. Epidemiologie, Störungsbeginn, Ätiologie und Verlauf. Etwa 3% der erwachsenen Bevölkerung erkranken in ihrem Leben an einer BES, in Klammern Lebenszeitprävalenz. Die 12-Monats-Prävalenz beträgt 1,2%. Das Geschlechterverhältnis ist ausgeglichener als bei anderen Essstörungen mit einem Verhältnis weiblicher zu männlicher Betroffener von 3:2. Der Störungsbeginn liegt etwa im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, bei einem Teil der Betroffenen treten Essanfälle jedoch bereits im Kindesalter auf. Etwa bei der Hälfte der Betroffenen entwickeln sich Essanfälle ohne vorheriges Diäthalten. Der Verlauf der BES kann fluktuierend oder chronisch sein. Die Symptomatik einer BES sagt gerade im Kindes- und Jugendalter einen überproportionalen Gewichtsanstieg voraus. Bei der Entstehung der BES wirken biologische und psychosoziale Risikofaktoren zusammen. Familien- und Zwillingsstudien legen eine genetische Prädisposition von Essanfällen nahe. Als psychosoziale Risikofaktoren der BES wurden retrospektiv prämorbide aversive Erfahrungen, in Klammern zum Beispiel physischer oder sexueller Missbrauch, familiäre Probleme, in Klammern zum Beispiel Kritik, wenig Zuwendung und psychische Vulnerabilität identifiziert, in Klammern zum Beispiel negative Selbstbewertung, Schüchternheit. Figur- und gewichtsbezogene Kritik, familiäre Probleme, in Klammern zum Beispiel familiäre Essprobleme, sowie Adipositas in der Kindheit, erwiesen sich als störungsspezifische Risikofaktoren für die Entstehung einer BES im Vergleich zu anderen psychischen Störungen. Im Vergleich zu den anderen Essstörungen ließen sich bislang nur wenige Unterschiede in der Ätiologie finden. Teilabschnitt 6.3.5. Störungsmodell. Das Störungsmodell der BES, in Klammern siehe Abbildung 6.2 im gedruckten Buch, umfasst mehrere aufrechterhaltende Faktoren. Ein negatives Körperbild, das in starken Figur- und Gewichtssorgen bestehen kann, führt danach zu versuchen, die Nahrungsaufnahme einzuschränken, um das Gewicht zu regulieren. Diese im Vergleich zur Bulimia nervosa und Anorexia nervosa moderaten Versuche der Nahrungseinschränkung, die beispielsweise in einem Auslassen des Frühstücks bestehen können, können physiologisch zu starkem Hunger führen, der wiederum das Auftreten von Essanfällen begünstigt. Psychologisch kann diese Abstinenzverletzung negativ bewertet werden, was vermehrtes Essen nach sich zieht. Außerdem stellen Essanfälle häufig einen Versuch dar, negativen Affekt zu bewältigen, der aus alltäglichen Anforderungen resultiert. Essanfälle treten teilweise jedoch auch unter positivem Affekt auf. Auf einen Essanfall folgen meist Schuldgefühle, die wiederum das negative Körperbild verstärken, da Essanfälle mit Gewichtszunahme assoziiert werden. Die Symptomatik der BES wird entsprechend des transdiagnostischen Modells, einer Erweiterung des kognitiv-behavioralen Modells, häufig durch zusätzliche Faktoren aufrechterhalten, darunter ein klinisch signifikanter Perfektionismus, ein grundlegend geringes Selbstwertgefühl, Affektregulationsdefizite und interpersonelle Probleme. Das transdiagnostische Modell geht dabei grundsätzlich davon aus, dass Aufrechterhaltungsprozesse bei der BES und den anderen Essstörungen ähnlich sind. In Klammern siehe Kapitel 6.1 und 6.2. Teilabschnitt 6.3.6. Therapie. Zur Psychotherapie der BES stehen psychologische Psychotherapieansätze wie die kognitive Verhaltenstherapie, in Klammern KVT, und die interpersonelle Psychotherapie, in Klammern IPT, zur Verfügung, sowie weitere, von der KVT abgeleitete Behandlungsansätze, wie Selbsthilfeprogramme, zumeist in Buchform, und die dialektisch-behaviorale Psychotherapie. Zur Gewichtsreduktion kann eine Adipositas-Verhaltenstherapie durchgeführt werden, der ebenfalls behaviorale Prinzipien zugrunde liegen. An pharmakologischen Ansätzen haben sich Antidepressiva in der Akutbehandlung der BES als wirksam herausgestellt, zum Beispiel der selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer Fluoxetin. Allerdings ist derzeit in Deutschland kein Medikament zur Behandlung der BES zugelassen. Die KVT dient der Behandlung der spezifischen Aufrechterhaltungsfaktoren der BES. Sie besteht aus drei Behandlungsphasen. In der ersten Phase wird ein regelmäßiges, gesundes Essverhalten aufgebaut. Die zweite Phase wird zur Umstrukturierung dysfunktionaler Gedanken und Schemata sowie zum Aufbau neuer Skills genutzt. Die dritte Phase dient schließlich der Aufrechterhaltung des Gelernten und zur Rückfallprophylaxe. In Klammern für eine genauere Beschreibung der Phasen siehe Kapitel 6.2.6. Fallbeispiel: Kognitive Verhaltenstherapie einer 34-jährigen adipösen Patientin mit BES. Erste Behandlungsphase. In der ambulant durchgeführten KVT bestand das Ernährungsmanagement in der ersten Behandlungsphase darin, zunächst einen, danach weitere strukturierte Esstage pro Woche zu realisieren. Dabei plante die Patientin jeweils drei Haupt- und zwei Zwischenmahlzeiten und richtete ihre Aufmerksamkeit auf die Wahrnehmung von Hunger- und Sättigungsgefühlen. Sukzessive bearbeitete sie weitere Ernährungsziele, zum Beispiel ausgewogener und entsprechend ihres Energiebedarfs zu essen. Dabei traten Essanfälle in Verbindung mit Überforderungsgefühlen weiterhin episodisch auf. Die Patientin nutzte das Ernährungsprotokoll, um Auslöser von Essanfällen zu identifizieren und arbeitete daraufhin daran, Stress im Alltag zu reduzieren. Wesentlich dafür war es, ein regelmäßiges Bewegungsverhalten aufzubauen. Zweite Behandlungsphase. In der zweiten Behandlungsphase führte die Patientin mehrmals Spiegelkonfrontationsübungen in jeweils figurbetonterer Kleidung durch. In Klammern siehe Kapitel 6.2.6. Eine Videoexposition nutzte sie zum Experimentieren mit Körperausdruck und neuen Kleidungsstilen. Während sich körperbezogene Ängste im Verlauf dieser Übungen abschwächten und das Selbstwertgefühl stieg, hatte die Patientin in sozialen Situationen jedoch weiterhin Selbstzweifel. Sie arbeitete daran, in solchen Situationen negatives Denken in Bezug auf ihren Körper mit einem Körperbild-Tagebuch zu identifizieren und kognitiv umzustrukturieren, das heißt durch funktionaleres Denken zu ersetzen. So identifizierte sie beispielsweise ein Alles-oder-Nichts-Denken. Denn sie wertete sich, wenn sie mit Freunden oder Bekannten zusammentraf, selbst aufgrund ihrer Fettleibigkeit fundamental ab, während sie schlankere Menschen idealisierte. Funktionaleres Denken hingegen bestand in einer Akzeptanz ihres Übergewichts bei weiteren Versuchen, ihr Gewicht in den Griff zu bekommen. Zudem gewann die Patientin eine größere Sicherheit in Bezug auf das Essen, zum Beispiel indem sie, in Anführungszeichen, verbotene Nahrungsmittel mit flexibler Kontrolle einbezog, was dazu führte, dass Essanfälle ausblieben. Darüber hinaus ging die Patientin regelmäßig zum Nordic Walking Training und ihr Gewicht stabilisierte sich. Dritte Behandlungsphase. In der dritten Behandlungsphase arbeitete die Patientin an einer Lösung interpersoneller Probleme im Alltag, was auch zur Stressbewältigung beitrug. Die Rückfallprophylaxe enthielt ferner das Planen von Verhaltensweisen für den Fall wieder auftretender Essanfälle. Fallbeispiel Ende. Verschiedene Erweiterungen der KVT liegen vor, zum Beispiel die transdiagnostische Therapie nach Fairburn, in Klammern siehe Kapitel 6.1.6. Im Unterschied zur KVT fokussiert die IPT durch Techniken wie Exploration, Klärungstechniken oder Förderung von Affektausdruck vor allem auf eine Behandlung der interpersonellen Probleme, in deren Kontext die BES auftritt. Die dialektisch-behaviorale Psychotherapie zielt hingegen darauf ab, durch eine, in Anführungszeichen, dialektische Ausbalancierung von Akzeptanz- und veränderungsfördernden Strategien Störungen der Affektregulation zu behandeln, die die Essanfallssymptomatik aufrechterhalten. Eine komorbide Adipositas kann je nach Indikation verhaltenstherapeutisch, pharmakologisch oder operativ behandelt werden. Die Standardbehandlung ist zunächst die Adipositas-Verhaltenstherapie, die behaviorale Strategien wie Self-Monitoring oder Problemlösen einsetzt, um die Energieaufnahme zu reduzieren und gleichzeitig den Energieverbrauch zu erhöhen. Außer bei Vorliegen deutlicher medizinischer Komorbidität durch die Adipositas empfiehlt es sich, die Gewichtsreduktion im Anschluss an die Essstörungsbehandlung durchzuführen. Teilabschnitt 6.3.7: Evidenzbasierung. Die KVT gilt als Standardbehandlung der BES. Sie erbringt im Vergleich zur Nichtbehandlung eine substanzielle Verbesserung der Essanfallssymptomatik in Klammern D gleich 0,82, der assoziierten Essstörungspsychopathologie und der allgemeinen Psychopathologie in Klammern D gleich 0,32 bis 0,98. Langfristig bleibt etwa die Hälfte der Patienten mit BES remittiert. Bei nicht remittierten Patienten persistiert die Symptomatik oder verbessert sich. Die KVT und die IPT erwiesen sich in der Behandlung der BES kurz- und langfristig als gleichermaßen wirksam. Erweiterte Therapieformate führten nicht zu einer Wirksamkeitssteigerung. Die Effekte von Antidepressiva, zum Beispiel von selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, auf die Reduktion von Essanfällen sowie die Essstörungspsychopathologie und allgemeine Psychopathologie sind vergleichsweise weniger substanziell und die langfristige Effektivität wurde nicht dokumentiert. Auf kognitiv-behavioralen Prinzipien beruhende Selbsthilfeansätze zeigen mit professioneller Anleitung eine gute Wirksamkeit, vor allem bei gering ausgeprägter Symptomatik. Die dialektisch-behaviorale Psychotherapie erbrachte vielversprechende erste Wirksamkeitsbefunde. In Bezug auf eine Gewichtsreduktion wurde bei adipösen Patienten mit BES gezeigt, dass die KVT und die IPT das Körpergewicht langfristig stabilisieren. Diejenigen Patienten, die nach der Therapie keine Essanfälle mehr hatten, zeigten einen geringen Gewichtsverlust, der langfristig aufrechterhalten werden konnte. In Bezug auf eine Gewichtsreduktion war die Adipositas-Verhaltenstherapie psychotherapeutischen Ansätzen kurzfristig, aber nicht langfristig überlegen.